Uni Radio.
Universität im Profil.
Ubrašanja in odgovori.
Das über viele Jahrzehnte tradierte Gesellschaftsmodell, bei dem der Mann mit seiner Arbeit den gesamten Familienunterhalt verdient und die Frau die unbezahlte Arbeit in der Familie, in der Kindererziehung oder in der Betreuung von kranken und alten Angehörigen leistet, existiert zwar immer noch, aber es ist nur mehr ein Modell von vielen. Immer mehr Frauen arbeiten. Doch nach wie vor gilt, dass Frauen zum Großteil in Teilzeitarbeit oder Billigjobs oder in Jobs auf Abruf tätig sind. Wobei sich auch immer mehr Männer in diesen Arbeitsmodellen wiederfinden. Die neuen Anforderungen an die Arbeitnehmer lauten zwar mehr weibliche Qualitäten wie emotionale Intelligenz oder Kommunikationsfähigkeit in die Arbeit einzubringen, doch die alten Hindernisse, wenn es um Chancengleichheit, etwa in der Bezahlung oder beim Aufstieg geht, bestehen für Frauen nach wie vor. Und auch die unbezahlte Arbeit in der Familie wird zum Großteil immer noch von den Frauen geleistet. Die Koordinationsstelle für Frauen- und Geschlechterstudien und Forschung an der Universität lud anlässlich des Internationalen Frauentages zu einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Feminisierung der Arbeit, Emanzipation im Widerspruch. Im neuen Radiomagazin der Alpen-Adria-Universität bringen wir Auszüge aus dieser Diskussion mit Beiträgen der Politikwissenschaftlerinnen Gabriele Michalitsch und Alexandra Weiß und der Sozialwissenschaftlerinnen Nadja Tralori und Gerlinde Mali. Willkommen, dobrodošli, benvenuti beim Universitätsmagazin, sagt Dolores Hieble. Für die Musik der heutigen Sendung haben wir uns zeitgenössische Musik ausgewählt. Sie hören Ausschnitte aus der CD Klangspiegel, Komponisten der Gegenwart, Karen D. Pastel. Eine der Fragen aus dem Publikum war, ob Initiativen wie Tauschringe oder Konsumverzicht geeignete Mittel des Widerstandes gegen den Konsumzwang und die Globalisierung des Marktes seien. Dazu Alexandra Weiß.
Ich habe damit gemeint, dass sozusagen diese Projekte, die es da gibt, von den Menschen selber nicht als sozusagen Projekte, wo es darum geht, unabhängig zu werden vom großen Weltmarkt, dass es um das nicht geht, sondern es geht eben tatsächlich wirklich darum, dass sie diese Produkte des Weltmarktes schlicht nicht mehr leisten können. Das ist der Hintergrund sozusagen. Also es geht um die Intention. Ich denke mal, sich dem Weltmarkt zu verweigern oder Konsumverzicht zu betreiben oder Tauschringe zu machen, ich denke mal, das hat durchaus schon einen Sinn. Ich denke, das ist für viele Menschen etwas, wo man sagen kann, sie können sich dadurch ein paar wichtige Dinge im Leben eher leisten, die sie sich sonst nicht mehr leisten können. Aber ich glaube nicht, dass das sozusagen ein großartiges Widerstandsprojekt ist. Genauso wenig bei den Tauschringen. Wenn man sich die genauer anschaut, ist es ja eigentlich im Prinzip sehr genau dem Marktprinzip folgend. Also das ist ja kein alternatives Projekt in dem Sinne eigentlich.
Auch die Frage nach dem Grundeinkommen und welche Auswirkungen dieses auf den Arbeitsmarkt sowohl für Frauen als auch für Männer hätte, wurde den Wissenschaftlerinnen am Podium gestellt. Dazu Gabriele Michalic und Alexandra Weiß.
Also für mich ist die entscheidende Frage im Kontext des Grundeinkommens, in welcher Höhe wird dieses tatsächlich ausbezahlt, wenn, und wie wird es genau gestaltet? Das Problem mit dem Grundeinkommen, das ich habe, ist das, dass es von verschiedensten Seiten eingefordert wurde und einer der ganz Prominenten war Milton Friedman und nicht ganz zufällig, er hat sich erwartet, dass man damit den Staat mehr oder weniger abschaffen kann, dass man damit eine Sozialleistung sozusagen hat, die verhindert, dass die Menschen auf der Straße verhungern, aber darüber hinaus kaum mehr Staat notwendig ist. Und damit auch eben all die Administration und all das. Ich denke, Grundeinkommen muss einfach gewährleistet sein, damit es emanzipatorisches Potenzial entfalten kann, dass es in einer Höhe angesetzt ist, die nicht weiter Exklusion bedeutet. Das scheint mir einfach ganz zentral. Und insofern bin ich ein bisschen skeptisch, was die Möglichkeiten der Durchsetzung von Grundeinkommen heute betrifft, nämlich in einem emanzipatorisch befreienden Sinne, in dem Sinne, dass es sozusagen ermöglichen würde, keiner Erwerbsarbeit mehr nachzugehen, ohne damit gesellschaftlich marginalisiert zu sein. Und das halte ich zurzeit sozusagen für nicht sehr realistisch. Ich würde mir das wünschen, aber ich glaube nicht, dass das aktuell, also durchsetzbar ist ohne etwas größere Revolution. Und von daher bin ich höchst ambivalent, was das Grundeinkommen betrifft und denke, dass man es sozusagen, dass man sein Potenzial wirklich nach dem jeweiligen Modell beurteilen kann, nur beurteilen kann. Und was jetzt nur vielleicht noch eine Bemerkung, was sozusagen diese Befreiungsmöglichkeiten betrifft. In den USA hat man eben experimentiert mit dem Grundeinkommen in den 60er Jahren und hat in zwei Städten über ein negatives Einkommensteuermodell eine Art von Grundeinkommen eingeführt und vor allem sozusagen getestet, und zwar ist das über zwei Jahre gegangen, wie sich das Arbeitsangebot verändert. Und das Arbeitsangebot hat sich ganz, ganz minimal verändert. Also es haben ganz wenige Menschen tatsächlich nur sozusagen die Chance genützt, nicht erwerbstätig sein zu müssen. Und von daher ist eben die Frage, wie viel mehr bedeutet tatsächlich Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft? Ist das wirklich schon so losgelöst von jeder Existenzsicherung in dem Sinn, dass man wirklich erwerbstätig sein muss, weil man sonst keine Existenzberechtigung quasi hat? Oder was ist das? Also es ist ja wirklich ein unglaubliches Machtverhältnis, das sich in Erwerbsarbeit vergegenständigt. Ich denke, das ist eine weite Diskussion. Also daher Grundeinkommen ja, aber, also ich bin da einfach vorsichtig.
Ich habe nur sozusagen ganz kurz Bezug genommen auf das Grundeinkommen, wenn es um die Perspektiven geht. Was sind sozusagen Forderungen, die grundsätzlich mal emanzipatorisch wären, und da ist das Grundeinkommen ja schon sozusagen eine alte Idee mal gewesen, aber eben ist eben auch deformiert worden halt in im Zuge auch neoliberaler Politik. Und das, was ich sozusagen sagen wollte, ist, dass man Dinge wie zum Beispiel das Grundeinkommen und auch viele andere, die ja sozusagen eben vereinnahmt werden oder einverleibt werden vom Neoliberalismus, sozusagen nicht abspalten darf von dem Kontext, aus dem sie kommen. Also ich denke, wenn man sozusagen Grundeinkommen fordert, dann muss man zugleich auch Arbeitszeitverkürzung thematisieren, dann muss man auch über die Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Frauen und Männern reden und über vieles andere mehr eigentlich auch sozusagen. Also so in dem Sinn, man darf sie nicht auf Teildiskussionen einlassen, weil gerade das Grundeinkommen, man hat jetzt gerade wieder darüber diskutiert, das hat einen Kongress gegeben vor nicht allzu langer Zeit, und das Erstaunliche war, dass wieder relativ wenig eben zu Geschlechterverhältnissen geredet worden ist bei diesem Grundeinkommenskongress. Und das ist doch ein Wahnsinn, ich meine, das kann ich nicht sagen, dass es immer noch so ist irgendwo. Also es ist langsam irgendwo ein bisschen langweilig, dass man immer wieder das Gleiche irgendwie sagen muss. Ja, und wisst schon, was das für Auswirkungen hat auf Frauen, und dann kann man sie wieder sozusagen irgendwo an den Rand stellen. Es ist ein bisschen ermüdend langsam irgendwo halt auch, dass man das immer wieder betonen muss, mit was das alles verknüpft ist, was da alles berücksichtigt werden muss, und dass man nicht sozusagen eben Teilforderungen herausreißen lässt aus ganz große Konzeptionen letztlich eigentlich.
Die eigenständige Sicherung der Existenz ist eine immer noch nicht gänzlich erfüllte Forderung der Frauenbewegung. Bedarf es angesichts der neuen neoliberalen Zustände einer Veränderung der Forderungen? Gabriele Michalitsch.
Also wenn ich genau wüsste, wie es sozusagen am besten durchsetzbar wäre und wie es am besten zu konkretisieren wäre, würde ich mich hier wunderbar fühlen. So fühle ich mich jetzt ein bisschen unwohl. Tatsächlich denke ich, was wichtig ist dabei, ist erstens, dass die Deregulierungspolitik am Arbeitsmarkt grundlegendst überdacht werden muss. Ich meine, das ist vielleicht ein angesichts der Umstände naives Plädoyer, aber ich denke, das ist ein wichtiger Ansatzpunkt. Wir können nicht Beschäftigungsverhältnisse unendlich deregulieren und sozusagen damit mehr und mehr und mehr Menschen und ganz besonders Frauen jenseits von sozialer Sicherung trotz Erwerbsarbeit sozusagen zurücklassen. Wir wissen auch genau, dass zum Beispiel die Dezentralisierung im Bereich der Tarifpolitik, vor allem in Deutschland, ganz massiv dazu beigetragen hat, dass sich überhaupt sozusagen Niedriglohnbranchen so etablieren konnten. Das ist auch in Österreich der Fall. Also es hat sozusagen viel mit Gewerkschaftspolitik zu tun. Es ist tatsächlich Politik, die hier gemacht wird, und es ist kein Sachzwang und schon gar kein globaler. Also insofern, erster Ansatzpunkt, keine Deregulierung der Arbeitsmärkte, sondern Re-Regulierung der Arbeitsverhältnisse. Das halte ich für ganz zentral. Zweiter Ansatzpunkt, Minimalstandards, was Erwerbseinkommen betrifft, das heißt so etwas wie Mindestlöhne, das heißt auch so etwas wie einen Mindeststundenlohn oder ähnliches. Und darüber hinaus Möglichkeiten der sozialen Absicherung eben jenseits von Erwerbsarbeit, die nicht auf privater Vorsorge oder ähnlichem aufgebaut sind. Also keinen Ausbau von so etwas wie Drei-Säulen-Modellen, egal in welchem Bereich, wie das immer wieder gefordert wird. Also etwa im Bereich der Altersvorsorge, wo immer die Rede ist von der Kombination von privater, betrieblicher und staatlicher Vorsorge. Es ist nachzuvollziehen, dass diejenigen, die sehr, sehr geringe Einkommen haben, sodass sie kaum überleben können, wohl kaum oder ganz selten die Chance haben, hier noch etwas wegzulegen für ihre Pension. Also solche Dinge wie private Altersvorsorge und das auch gekoppelt mit betrieblicher. Wann ist sozusagen betriebliche Altersvorsorge vorhanden? Dann, wenn man im Kernarbeitsmarkt in einer stabilen, guten Position ist. Und das haben in der Regel Frauen nicht. Und insofern ist es sozusagen keine Frage, wem, was, welche Form der Altersvorsorge oder der Alterssicherung dann letzten Endes für Frauen übrig bleibt. Also das sind ganz konkret Politiken, die einfach grundlegendst überdacht werden müssen, die heute betrieben werden und vorangetrieben werden, wo man ganz genau weiß, was passiert, wo es zum Teil auch Aufschrei gibt, der aber selten gehört wird, wo, ich denke, einfach sehr viel lauter geschrien werden muss. Also gerade bei den aktuellen sogenannten Reformmaßnahmen, also bei dem, was der Liesmann irgendwann in einem Artikel Reformterrorismus genannt hat, und dem kann ich mich nur anschließen.
Die Statistik für das Studienjahr 2004-2005 zeigt, dass der Begriff der gläsernen Decke noch immer kein leeres Schlagwort ist. So stellen etwa an der Universität die Frauen zwar mehr als die Hälfte der Studierenden, doch im Bereich der Lehre kehrt sich dieses Verhältnis rasch um. Bei den Assistentenstellen sind 2/3 der Stellen mit Männern besetzt. Und ganz drastisch wird es bei der Anzahl der Professoren und Professorinnen. Hier stehen 6 Professorinnen, 45 Professoren gegenüber. Zur gläsernen Decke hören Sie Beiträge von Nadja Tralori, Gabriele Michalic und Alexandra Weiß.
Ja, also gläserne Decke, Stichwort. Das ist so ein sicher beschönigender Begriff, der sich eingespielt hat, aber was ich damit gemeint habe oder was wir alle sozusagen hier meinen, das geht in vielleicht in eine ganz andere Richtung. Selbstverständlich ist es notwendig, diese gläserne Decke nicht nur sichtbar zu machen, sondern sie auch zu zerschlagen. Und deswegen plädiere ich ganz eindeutig, und zwar nicht nur am Frauentag, deswegen plädiere ich für die Erstarkung und Wiedererstarkung der Frauenbewegung, denn diese Zerschlagung dieser Decke kann tatsächlich ein Werk der Frauen sein. Und die Frauen sind sozusagen als handelnde Subjekte auch angerufen, sich herauszuschlingen aus diesem neoliberalen Sumpf, in den wir alle drinnen stecken, und tatsächlich wiederum so etwas wie ein politisches Handlungspotenzial zu zeigen und nicht in Resignation zu versinken. Und ich denke, das ist für mich eine essentielle Frage. Ich plädiere also prinzipiell für eine Repolitisierung. Und zwar eine Repolitisierung, die jetzt nicht nur hier stattfinden sollte, sozusagen in unserer sogenannten westlichen Welt, sondern wir müssen einschließen auch andere Situationen von Frauen. Ich habe über die Prekarisierung gearbeitet. Was nicht vorgekommen ist, ist sozusagen der Blick jetzt in andere Kulturen und andere Länder, wo beispielsweise gerade Frauen in diesen sogenannten Weltmarktfabriken zu einem absoluten Hungerlohn unter entsetzlichen Umständen gezwungen sind, zu Robotern, würde ich fast sagen. Und zwar als Jugendliche und danach werden sie rausgeworfen. Also es geht nicht nur um die Frauen hier, sondern es geht tatsächlich weltweit um eine Feminisierung im politischen Sinn und nicht im Sinne der veränderten Begriffe der Feminisierung im Neoliberalismus, wie wir sie also jetzt mehr oder weniger bemerken und wo es also dieser Begriff sozusagen neoliberal ausgehöhlt wurde und eigentlich sehr weit entfernt wurde von Beginn und von der Intention der Frauenbewegung.
Ich würde nur gerne einen Satz zum Stichwort gläserne Decke ergänzen, weil mir sehr gut noch zwei Zitate in Erinnerung sind, eines von der Frauenministerin und eines von der Justizministerin, die hierzulande auch besonders gut bekannt ist, denke ich. Die Frauenministerin, es kommt ja sehr gerne und das auch in Bezug auf die gläserne Decke, damit, dass Frauen sich schlicht mehr zutrauen müssen. Und zusätzlich hat die Justizministerin gestern noch verlautbart, dass die gläserne Decke, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das Wort wörtlich ist, aber sinngemäß auf jeden Fall, doch etwas ist, was sich allzu oft die Frauen selbst sozusagen stellen. Ich denke, das ist wohl wirklich der Gipfel, dass die gläserne Decke von Frauen gemacht wird und alles nur daran liegt, dass sich Frauen mehr zutrauen müssen. Und vor diesem Diskurs, dass wir müssen uns nur mehr zutrauen, wir müssen nur mehr Selbstbewusstsein haben, wir dürfen uns nur nicht einschüchtern lassen und all diesen Schwachsinn, möchte ich ganz dezidiert warnen. Das ist eine derartige Entpolitisierung und eigentlich, ja, was soll man dazu sagen, Verharmlosung von gesellschaftlichen Machtverhältnissen, die eigentlich gar nicht möglich sein dürfte in einem demokratischen Lande, sage ich jetzt mal.
Also gerade zu dem, was die Frauen halt sozusagen selber machen können, es wird ja ganz viel von den Netzwerken gesprochen immer, insbesondere an den Universitäten. Und da ist mir jetzt ein sehr, sehr guter Artikel untergekommen von einer Soziologin aus Linz, die Antonia Kupfer, die schreibt, was wir beachten müssen, damit wir beim Gewinnen nicht verlieren. Und sie beschreibt eben genau diese Programme an der Uni, wo die Nachwuchswissenschaftlerinnen durch ganz Österreich geschickt werden, um ihre Karriere-Trainings zu absolvieren, um sozusagen Mentoring-Plattformen einzurichten und sozusagen lauter individualistische Strategien vorgeschlagen werden, die letztlich natürlich nur scheitern können. Weil die Netzwerke, ich denke mal, dass Frauen Netzwerke bilden, ist durchaus eine gute Sache und sicher auch notwendig, aber dass wir dadurch sozusagen diese männliche Kultur an der Uni aushebeln können, ist eine Illusion. Das sind Männer, Seilschaften am Werk, die es seit ja, 150, 200 Jahren gibt, solange werden wir nicht warten können, bis unsere Netzwerke auch so stark sind, vielleicht und wahrscheinlich werden sie es auch nie, wenn wir nicht dieselben Ressourcen haben. Also ich denke, ganz viel geht sozusagen immer in diese Richtung, wir müssen uns zusammenschließen und so. Und das ist aber immer sehr entpolitisierende Geschichte, wenn das so angegangen wird, dass es nur daran liegt, dass die Frauen sich halt nicht irgendwie quasi zusammenschließen. Es sind die Strukturen und ich denke, die Uni ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wo sehr wenig weitergegangen ist eigentlich.
Ihre Arbeitswelten. Unter diesem Thema steht heute das Universitätsmagazin. Wir bringen Ausschnitte aus einer Podiumsdiskussion mit Politik- und Sozialwissenschaftlerinnen, die anlässlich des Internationalen Frauentages zum Thema Feminisierung der Arbeit, Emanzipation im Widerspruch diskutierten. Mein Name ist Dolores Hible, schön, dass Sie mit dabei sind. Immer mehr Frauen arbeiten. Doch die Zahl der in Vollerwerbsarbeitsplätzen tätigen Frauen sinkt. Und das Verhältnis Frauen zu Männern in den Teilzeitjobs ist extrem frauenlastig. Nadja Tralori, Gabriele Michalitsch und Alexandra Weiß.
Ja, meines Erachtens diese Ihre Idee und Ihre Ausführung zur Prekarisierung kann man noch einmal in Zahlen fassen. Also 90% sind es Frauen, die in Österreich Teilzeit arbeiten. Das muss man sich vorstellen, 90%. Europaweit sind es ein Drittel der Frauen und in Österreich 40%. Also hier hinkt Österreich absolut nach. Das sind die neuesten Zahlen und meine These dazu ist, dass da eine ganz bewusste Renaturalisierung stattgefunden hat, um hier sozusagen die weibliche Arbeitskraft verfügbar zu haben. Feminisierung im feministischen Sinn meint eigentlich ganz was anderes, nämlich Feminisierung der Arbeit würde bedeuten, tatsächlich die reproduktive Arbeit als auch die produktive zu teilen. Also bis jetzt haben wir nur immer von der sogenannten produktiven Arbeit gesprochen und hier hat sich etwas eingeschlichen und im Prinzip ist es so, dass ursächlich dieser Begriff ganz, ganz anders verwendet wurde. Ich möchte auch sagen, dass das feministische Projekt immer ein Projekt war zur gesamtgesellschaftlichen Veränderung. Insofern muss man also sozusagen alle diese Bereiche im Hinblick darauf anschauen. Der Begriff Feminisierung war ein absolut positiver. Ich möchte einfach daran erinnern, dass niemand geringerer auch als Marcuse diesen Begriff lanciert hat. Er hat sich vorgestellt, er hat plädiert für eine Feminisierung der Gesellschaft. Er war da wohl auch ein Differenztheoretiker und hat sich vorgestellt, dass die Welt tatsächlich dann anders, besser, friedfertiger, emotionaler wird. Dagegen hätten wir nichts einzuwenden. Tatsache ist im Moment, dass wir weit davon entfernt sind und dass dieser Begriff eben sozusagen gegen die Bewegung gewendet wurde. Und da plädiere ich sozusagen auf einer konsensualen Ebene, dass er bei dieser Begrifflichkeit sehr genau immer hinschaut, worauf sie sich bezieht und dass vor allem also die reproduktive Arbeit gleichgesetzt wird wie die produktive. Das ist in meiner Sichtweise die Krux und der Dreh- und Angelpunkt, tatsächlich so, um so etwas wie Geschlechterdemokratie herzustellen.
Ich würde gerne direkt anschließen, ich kann das nur unterstreichen. Mir scheint diese Rede von der Feminisierung der Arbeit auch durchaus problematisch, weil es wieder verschleiert diesen Aspekt der unbezahlten Arbeit. Und europaweit werden 2/3 der unbezahlten Arbeit nicht erst seit heute oder gestern, sondern seit langen Jahrzehnten überwiegend von Frauen erbracht, in etwa 2/3 der bezahlten Arbeit von Männern. Das heißt, wenn wir von Feminisierung von Arbeit sprechen, ist sozusagen Erwerbsarbeit gemeint. Das heißt, wir subsumieren unter dem Arbeitsbegriff sozusagen wieder nur Erwerbsarbeit. Selbst wenn wir sozusagen uns auf die Frage der Erwerbsarbeit beschränken, dann frage ich mich, einerseits, das, was schon genannt wurde, steigende Frauenerwerbsquoten sind trügerisch. Wir haben eben genau diese Entwicklung, die schon skizziert wurde, nämlich dass in Vollzeitäquivalenten tatsächlich die Frauenerwerbsbeteiligung sinkt seit einigen Jahren in Österreich genauso wie in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Und wir haben aber noch ein Phänomen, und auf das möchte ich gerne hinweisen, weil das oft nicht bekannt ist, dass wir nämlich immer sozusagen von den 60er, 70er Jahren als Basis ausgehen und von daher sozusagen kontinuierlich steigende, langsam aber kontinuierlich steigende Frauenerwerbsquoten haben.
Wir hatten aber tatsächlich schon zu Beginn des Jahrhunderts ganz ähnlich hohe Frauenerwerbsquoten. Also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nicht des 21. des 20. Jahrhunderts und auch im ausgehenden 19. Jahrhundert. Warum? Weil einfach die Frauen in der Landwirtschaft gearbeitet haben, weil sie in den Fabriken gearbeitet haben und weil sie als Dienstbotinnen gearbeitet haben. Und der Unterschied zu heute ist marginal. Wir haben sozusagen historisch sehr schön beobachtbar einfach Wellenbewegungen. Wirklich das Verschieben einer flexiblen Reserve. Je nach Umständen sozusagen Mutterkreuz oder Arbeit für das deutsche Vaterland zum Beispiel, nicht? Also während des Nationalsozialismus. Wir haben dann die ersten 10 Nachkriegsjahre sozusagen einen zunehmenden Verdrängungsprozess von Frauen aus dem Bereich Erwerbsarbeit. Das ist sozusagen so ein Hin und Her. Und diese Illusion, die vermittelt wird mit der Rede davon, dass die Frauenerwerbsbeteiligung steigt, ist die, als gäbe es kontinuierlichen, langsamen Fortschritt, als würde sich über die Zeit doch alles irgendwie zum Besseren wenden. Und als müsste hierfür nicht weiter gekämpft werden oder ähnliches. Und das halte ich für fatal, abgesehen davon, dass auch wenn man nur unter Anführungszeichen die Beschäftigungsformen heranzieht und hier von Feminisierung spricht im Sinne von Flexibilisierung, Informalisierung, Prekarisierung von Erwerbsarbeit und dass das zunehmend auch Männer treffe, dann kann ich nur sagen, empirisch ist es nicht haltbar. Wenn die Prozentsätze, die sozusagen, es stimmt natürlich, es sind auch Männer betroffen. Ja, es ist ungefähr so, wie Frauen eben auch manchmal davon betroffen sind, dass sie Universitätsprofessorinnen werden. Also so in dieser Größenordnung. Und das ist mir sozusagen zu wenig, um von Feminisierung der Beschäftigungsformen sozusagen oder Ausdehnung von Feminisierung auch auf männliche Beschäftigungen zu sprechen. Und insofern ja, halte ich das für kein ganz unproblematisches, rhetorisches Konzept.
Sozusagen, also Arbeitsmarktintegration von Frauen im Zusammenhang damit, dass die soziale Sicherheit, die damit verbunden war, einfach wegbricht zugleich. Also um das nochmal sozusagen auch festzustellen. Ich denke mal, was man momentan beachten muss, also was sind die Hintergründe für diese. Also dass Frauen auch so, also zum einen haben sie sozusagen keine andere Möglichkeit, als in diese Beschäftigungsverhältnisse hineinzugehen, weil eben viele sogenannte normale Beschäftigungsverhältnisse aufgesplittet wurden. Also der Handel ist, glaube ich, eben ein Paradebeispiel dafür, wie das sozusagen umgewandelt wurde von normalen Arbeitsplätzen in Teilzeit- und atypische Arbeitsplätze. Inzwischen ist es aber auch so, nachdem ja so Dinge wie Kinderbetreuung nach wie vor nicht sehr forciert werden, sondern im Gegenteil eher zurückgenommen werden. Gerade im Zuge des Kindergeldes haben sich sehr schnell Debatten entsponnen, dass man damit eigentlich auf den Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung wieder verzichten könnte. Und das haben auch schon sehr viele so analysiert, dass die Art und Weise, wie bei uns Familienförderung, nicht nur bei uns, passiert, auch ein Mittel ist, wie sozusagen der Staat die Ausweitung von atypischen Arbeitsmärkten bedient eigentlich. Weil die Wirtschaft will solche Arbeitskräfte und sie kriegt sie, indem Frauen sozusagen in dieser Art und Weise Familienunterstützung oder Familiensozialleistungen bekommen und nicht eben die institutionelle Unterstützung von sozialen Diensten, die sie brauchen würden. Das andere, was ich denke, auch noch wichtig ist anzusprechen, dieser dritte Aspekt noch, das Lohnniveau sinkt ab auf das von Frauenlöhnen, das stimmt natürlich nicht hundertprozentig, sondern das ist, natürlich sind die Männerlöhne auch nicht gestiegen in den letzten, weiß nicht, 15 Jahren, das wirst du genauer wissen als ich, aber sie sind niemals so gering wie die Löhne von Frauen. Das ist auch klar. Und was da aber sehr selten eigentlich angesprochen wird, ist, wem haben wir das zu verdanken? Und das haben wir nicht zuletzt schon auch der Gewerkschaft zu verdanken, dass das so ist, weil die sozusagen als großes soziales Fortschrittsprojekt eben den Familienlohn für Männer sozusagen durchgesetzt hat und eine Folge dessen ist der Zuverdienerinnenlohn für Frauen eben. Also ich denke, das ist sozusagen auch eine der Komponenten, die den Weg zu dem hin geebnet haben, was wir jetzt haben.
ich mache nur eine ganz kurze Nachbemerkung, weil du die Einkommensdifferenzen angesprochen hast und wir wissen, dass sich die Einkommensdifferenzen verstärken in den letzten Jahren. Also das nur ein Hinweis von wegen, sozusagen, dass Männer genauso viel an Einkommen verlieren würden wie Frauen oder ähnliches.
Auch noch einen kurzen Nachsatz im Zusammenhang mit den Einkommensverhältnissen. Es geht sozusagen auch um Klassenverhältnisse. Also ich möchte daran erinnern, dass Manager in Österreich pro Jahr mehr als 700.000 Euro verdienen, während Frauen also da wirklich mehrheitlich an der Armutsgrenze sind. Also es ist nicht nur eine Frage der Geschlechterverhältnisse, es ist auch eine Frage sozusagen der Klassenpolitik und weltweit gesehen ist es auch eine Frage auch einer Rassisierung und einer Benachteiligung. Und ich denke, da wiederhole ich mich, da ist tatsächlich die einzige Möglichkeit raus aus der verordneten Individualität rein in neue politische Verhältnisse.
In einer abschließenden Runde ging es noch einmal um die Frage, in welchem Verhältnis die Realität am Arbeitsmarkt und die Forderungen der Frauenbewegung nach Emanzipation und Feminisierung der Arbeit heute stehen. Gabriele Michalitsch, Alexandra Weiß, Gerlinde Mali und Nadja Tralori.
Ich sehe da keinen Widerspruch. Also ich denke, ökonomische Unabhängigkeit, Erwerbstätigkeit ist in der Gesellschaft, in der wir leben, in einer kapitalistischen Gesellschaft, einfach zentral. Und ein zentrales Element von Emanzipation, an dem kein Weg vorbeigeht. Das ist meine Position jedenfalls. Und insofern ist das, wofür gerungen werden muss, einfach die Gleichstellung am Arbeitsmarkt, also sozusagen die, wirklich den gleichen Zugang und die gleichen Entfaltungschancen im Bereich der Erwerbsarbeit. Und was gelungen ist, würde ich mal sagen, ist sozusagen, ja, es ist sozusagen die Präsenz da, aber in welcher Form? Und das ist etwas, was einfach massiv durchbrochen werden muss, sind diese hierarchischen Schranken, die überall gesetzt werden. Und das, denke ich, das wird ein noch, also ich will nicht sagen ewig dauernder Prozess, aber ein lange dauernder Prozess werden. Und ich weiß auch nicht, ob es gelingen wird. Also insofern sehe ich die Emanzipation nicht im Widerspruch, aber ich denke, sie braucht den Widerspruch. Sie braucht den Widerspruch gegen gegen die bestehenden Arbeitsverhältnisse, gegen die bestehende Form der Arbeitsmarktpolitik. Und sie braucht auch den Widerspruch meines Erachtens vor allem gegen die Sinnerfüllung, die Erwerbsarbeit zugesprochen wird, gegen diese besondere, übermäßig emotionale, sage ich mal, Aufladung von Erwerbsarbeit und so weiter. Also sozusagen gegen den akuten Stellenwert von Erwerbsarbeit und die Ausbeutung, die damit verbunden ist. Auch hier denke ich, hier braucht es Widerspruch.
Ja, ich würde auch nicht irgendwie von dem abrücken, dass ökonomische Unabhängigkeit sozusagen immer noch das Wesentliche ist, weil man, also ich denke, das ist sozusagen eine alte Forderung der Frauenbewegung und dass sozusagen die Marktabhängigkeit der persönlichen Abhängigkeit vorzuziehen ist, ist, denke ich mal, nach wie vor klar, trotz aller sozusagen Probleme der Prekarisierung am Arbeitsmarkt und so weiter. Ich denke eben, womit man sich auseinandersetzen muss, ist eben sozusagen diese Spaltung der Beschäftigten, die eben
eine Spaltung ist dadurch, dass verschiedene Verträge sozusagen eingeführt werden. Die Universität ist auch ein Beispiel dafür, wo das sehr gut funktioniert, wo eben die einen mit pragmatisierten Dienstverhältnissen, die anderen mit Vierjahresverträgen, die anderen mit freien Dienstverträgen, Werkverträgen oder sonst irgendwas, sozusagen lauter unterschiedliche Interessen, lauter, also verschiedene Stati sozusagen geschaffen werden und dadurch auch Solidarisierung zum Teil verunmöglicht wird oder es zumindest sehr gut funktioniert, über dieses Mittel sozusagen Entsolidarisierung herzustellen. Ich denke, das sind Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ich merke das sehr deutlich, weil ich in Innsbruck an der Uni im Betriebsrat bin und eine der sozusagen freien Wissenschaftlerinnen dort bin. Und da merkt man sozusagen sehr deutlich, wie gering das Interesse daran ist, ob man jetzt die Gehälter der externen Lektorinnen valorisiert, wieder einmal nach 3 Jahren, und wie hoch das Interesse ist, wenn es um die Verträge der Professoren geht. Und das ist ziemlich absurd. Beim anderen geht es um ein paar tausend Euro und bei dem anderen geht es um ein paar hunderttausend Euro. Das eine ist möglich, das andere nicht. Ich brauche nicht sagen, was nicht möglich ist, glaube ich. Also ich denke, da, das sind sozusagen die Dinge, wo die Menschen, die im selben Bereich arbeiten, eben auch gespalten werden. Und das sind sozusagen Ansatzpunkte, mit denen man sich auseinandersetzen muss gegenwärtig, weil ich denke, jetzt nochmal zurückzukommen, jetzt auch auf die Frauenbewegung, was die Nadia Traloré vorher gesagt hat, es ist eben auch zu berücksichtigen, dass sozusagen Klassenspaltungen stärker sichtbar werden, dass Spaltungen entlang von Ethnie stärker sichtbar werden, immer schon da waren, aber jetzt sozusagen irgendwie eine neue Qualität irgendwie erfahren oder haben. Und ich denke, das ist wichtig zu beachten, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Weil wenn wir sozusagen eine Politik nicht für alle machen, als Frauenbewegung, dann lassen wir uns spalten und dann haben wir eigentlich schon verloren.
Ich kann mir den Bemerkungen meiner Kolleginnen eigentlich nur anschließen und möchte vielleicht hinzufügen, dass was sozusagen ich irgendwie bisher als Gefahr sehe, ist wirklich das, was man versteht unter Gleichheitsrhetorik. Also das es sozusagen auf der einen Seite, also dass es irgendwie so ein paradoxes Nebeneinander gibt, Verschwimmen und Verwischen von einerseits Gleichheitsansprüchen, man spricht davon, aber andererseits gibt es nach wie vor diese Ungleichheitserfahrungen. Und ja, ich habe den Eindruck, dass es sehr wichtig ist, sozusagen diese Diskurse aufzumachen und sie ganz konkret anzuschauen. Und eine möchte jetzt fast irgendwie ein bisschen kritisch sagen, eine dieser gefährlichen Strategien würde ich als Gender Mainstreaming bezeichnen.
Ja, das große Projekt der Emanzipation hat absolut nicht ausgedient. Allerdings, und das habe ich auch schon erwähnt, wenn der Begriff der Feminisierung der Arbeit sozusagen tatsächlich alle gesellschaftlich notwendige Arbeit umfasst. Worauf ich hinaus will, ist also, dass es hier Sprachpolitik gegeben hat, eine Ideologisierung seitens des Neoliberalismus. Das ist nicht nur hier bei dem Begriff der Feminisierung zu sehen, sondern auch andere Begriffe sind okkupiert worden, umgedreht worden. Es ist eine Art Herrschaftspolitik. Und ich denke, das ist tatsächlich möglich, hier ganz bewusst das anzugehen, immer zu schauen, was sind die realen Verhältnisse und was sind die Begrifflichkeiten, die dafür verwendet werden. Ich denke, dass wir uns ganz sinnvoll verhalten können, wenn wir dagegen votieren, dass wirklich Geiz geil ist und dass jeder gegen jeden und jede gegen jede aufgehetzt wird, sondern dass es so etwas wie eine Möglichkeit nach wie vor in unserem Handeln liegt, um diesen alten Begriff zu strapazieren, dass es so etwas wie eine Solidargemeinschaft unter den Menschen gibt. Und meine Utopie wäre tatsächlich dann jenseits von Ethnizität, Klasse und Geschlecht. Thank you.
Universitätsmagazin brachten wir heute Auszüge aus einer Podiumsdiskussion, die anlässlich des Internationalen Frauentages von der Koordinationsstelle für Frauen- und Genderstudien und Forschung veranstaltet wurde. Unter dem Titel Feminisierung der Arbeit, Emanzipation im Widerspruch beleuchteten die Politikwissenschaftlerinnen Gabriele Michalitsch und Alexandra Weiß sowie die Sozialwissenschaftlerinnen Nadia Tralori und Gerlinde Mali die Bedingungen der Arbeitswelt für Frauen. Ein Hinweis zum nächsten Universitätsmagazin, da ist Heinrich Zehmeyer, der neue Rektor, zu Gast. Die Musik zur heutigen Sendung stammte von Karen de Pastel. Sie hörten Auszüge aus der CD Klangspiegel, Komponisten der Gegenwart. Wir hoffen, wir haben Sie auch neugierig gemacht auf die Veranstaltungen und Vorträge an der Universität. Ein musikalisches Beispiel dazu: Campus Rock am 4. April. Die genauen Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage unter uni-clu.ac.at. Für heute weiterhin noch einen schönen Abend und leben Sie wohl, wünscht Dolores Hiebler.
Uni Radio.
Universität im Profil. Uprašanja in odgovori.